Stellt euch vor, ihr kauft euch einen Ferrari für ein absolutes Vermögen, einen echten feuerroten Supersportwagen. Und dann nutzt ihr ihn, nur um im allerersten Gang zum Bäcker um die Ecke zu fahren.
Ja, das ist vermutlich echt der teuerste Weg der Geschichte, um sich morgens ein paar Brötchen zu holen.
Völlig absurd, oder? Niemand von euch würde das tun. Genau das passiert aber gerade in diesem Moment in den größten Unternehmen der Welt, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
Absolut. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin.
Genau. Willkommen zum LRM-Magazin. Wir knöpfen uns heute eine Entwicklung in der Tech-Welt vor, die wirklich jeden betrifft, der auch nur ansatzweise mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun hat. Ich habe die letzten Tage intensiv recherchiert, tief unter die Oberfläche der aktuellen KI-Schlagzeilen geschaut und wir wollen heute diese ganzen losen Fäden für euch zusammenziehen. Denn der Markt erlebt gerade eine komplette Kehrtwende.
Das ist fast schon untertrieben, also wirklich. Wir beobachten momentan einen extrem wilden Ritt. Es geht nämlich weg von diesen gigantischen Milliardeninvestitionen in Hardware und völlig ungenutzten Serverkapazitäten.
Also deinem Ferrari im ersten Gang?
Genau. Weg von diesem Ferrari im ersten Gang hin zu einer massiven Gegenbewegung. Wir sprechen heute über hypereffiziente, eigenständige KI-Agenten, die nicht nur digital arbeiten, sondern allmählich aus unserem Code ausbrechen und physische Roboter steuern.
Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Okay, lasst uns das mal aufdröseln. Bevor wir aber dazu kommen, warum Unternehmen diese teure KI eigentlich so ineffizient nutzen, müssen wir uns mal anschauen, was diese Systeme im Hintergrund überhaupt kosten. Und da hat die Erde gerade richtig gebebt. Es gibt jetzt nämlich ein historisches Preisschild für Trainingsdaten.
Ah, du spielst auf den Fall Anthropic an.
Ganz genau. Anthropic hat sich auf einen Rekordvergleich eingelassen. Haltet euch fest, also wirklich 1,5 Milliarden US-Dollar, die an Buchautoren gezahlt werden.
Heftige Summe.
Total. Wenn man das mal runterbricht, sind das ungefähr 3.000 Dollar pro beanspruchten Buch. Und das Verrückte ist ja, das betrifft 91,3% von fast einer halben Million Büchern in deren Datensatz.
Wahnsinn.
Ja, das ist der größte Urheberrechtsvergleich in der Geschichte von Sammelklagen. Aber hier stolpere ich über einen massiven Widerspruch.
Okay, lass hören. Wo hakt es da für dich?
Naja, der Richter in diesem Fall hat das KI-Training selbst, also das Lernen aus diesen Texten, als spektakulär transformativ bezeichnet. Das fällt nach US-Recht eigentlich unter Fair Use, also faire Nutzung.
Richtig, ja.
Wenn das Training an sich also legal und transformativ ist, ist das doch irgendwie wie eine gigantische rückwirkende Mautgebühr für die Datenautobahn. Bestraft dieser 1,5 Milliarden Dollar Scheck dann nicht eigentlich nur die Faulheit der Entwickler, vorher mal zu prüfen, aus welcher Quelle sie die PDFs überhaupt gesaugt haben?
Da müssen wir juristisch und technisch sehr präzise trennen. Das Urteil bestraft im Grunde die Methodik der Anfangsjahre. Damals war das Motto im Silicon Valley ja immer Move fast and break things.
Einfach alles absaugen, was nicht nied- und nagelfest ist.
Exakt. Man hat einfach das gesamte Internet gescrapt. Der Richter sagt jetzt im Grunde, ja, wenn eine KI ein Buch liest und daraus Konzepte lernt, ist das transformativ und legal. Aber Anthropic hat in den Jahren 2021 und 2022 diese Bücher massenhaft aus illegalen Schattendatenbanken heruntergeladen.
Ah, okay.
Die 1,5 Milliarden fließen also wegen dieser Piraterie bei der Beschaffung, nicht wegen des eigentlichen Lernens.
Also um mal in einer Analogie zu bleiben, das ist, als würde ich nachts in ein Museum einbrechen, eine teure, unbemalte Leinwand klauen und darauf dann ein völlig neues eigenes Meisterwerk malen.
Schöner Vergleich.
Das Gemälde an sich ist meine eigene Schöpfung, aber ich habe halt trotzdem vorher den Kunstbedarf ausgeraubt und werde dafür jetzt belangt.
Das trifft's ziemlich gut, ja. Das fertige Modell ist legal, aber der Weg dahin war illegal. Und das ändert jetzt für jeden in der Industrie die Spielregeln komplett.
Inwiefern?
Naja, jedes E-Commerce-Unternehmen, jedes Start-up, das eigene Modelle trainieren will, muss seine Datenbeschaffung jetzt komplett neu denken. Du kannst nicht mehr einfach unlizenzierte Datenbanken scrapen. Diese 1,5 Milliarden zeigen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt richtig scharfe Zähne bekommen haben.
Aber das Faszinierende ist ja, diese Milliardenstrafe scheint die Industrie nicht im Geringsten einzuschüchtern. Der Rubel rollt einfach unaufhaltsam weiter in Richtung Infrastruktur.
Oh ja. Wenn wir das ins große Ganze einordnen, toppt im Hintergrund ein regelrechter Hardware-Krieg, der alles übersteigt, was wir bisher gesehen haben. RID pumpt gerade bis zu 5 Milliarden Dollar in genau dieses Unternehmen, in Anthropic.
Krass.
Ja, sie wollen Anthropic als das Aushängeschild für ihre neue KI-Hardware aufbauen, um Nvidias Dominanz irgendwie zu brechen.
Und wir reden hier nicht von ein paar Grafikkarten, die man sich in den Tower-PC steckt. Die planen, ab der ersten Jahreshälfte 2027 gigantische 2 Gigawatt an AMD Instinct MI 450 GPUs in sogenannten Helios-Servern hochzuziehen.
2 Gigawatt?
2 Gigawatt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so viel Strom, wie ein ganzes Kernkraftwerk produziert, nur um Rechenzentren für eine einzige KI zu betreiben.
Was AMD tut, ist strategisch ein enormer Hebel. Sie kombinieren diese extrem leistungsstarken GPUs mit ihren eigenen APIC-Prozessoren.
Okay, und was bringt das genau?
Das ermöglicht eine völlig neue Generation von Modellen, die extrem tiefgreifend arbeiten können. Wenn wir das mal auf den E-Commerce beziehen, wir reden hier nicht mehr über simple Chatbots.
Sondern?
Wir reden über Systeme, die in Echtzeit globale Lieferketten analysieren, hunderte Parameter für dynamisches Pricing abwägen und hyperpersonalisierte Kundenansprache für Millionen Nutzer gleichzeitig berechnen. Dafür brauchst du halt einfach diese schiere physikalische Rechengewalt.
Und genau da schließt sich der Kreis zu unserem Ferrari. Denn wenn AMD und Co. all diese unfassbare Hardware liefern, stellt sich mir die Frage, wer nutzt die eigentlich? Und vor allem, wie effizient? Die Zahlen, die ich mir dazu angeschaut habe, die haben mich wirklich sprachlos gemacht.
Lass raten, die Auslastung ist katastrophal.
Katastrophal ist noch untertrieben. 83% der Unternehmen haben bei ihren extrem teuer eingekauften GPUs eine Auslastung von unter 50%.
Da ist ja der erste Gang zum Bäcker.
Ganz genau. 76% der Unternehmen experimentieren im Grunde nur ein bisschen herum, haben vielleicht eine kleine, unbedeutende Arbeitslast in Produktion. Und der wirklich irre Teil ist ja, trotz dieser massiven Unterauslastung wollen 64% in den nächsten 12 Monaten ihren Infrastrukturanbieter wechseln oder sogar noch Kapazitäten hinzubuchen.
Das ist Wahnsinn.
Ich frage mich da echt, warum kaufen die Vorstände wie wild Hardware oder buchen extrem teure Cloud-Instanzen, wenn sie nicht mal wissen, wie man die Dinge auslastet?
Wir nennen dieses Phänomen in der Industrie den Compute Gap. Das ist zu einem großen Teil schlichtweg FOMO, also Fear of Missing Out.
Die nackte Panik, den KI-Zug zu verpassen.
Richtig. Die Chefetage ruft, wir brauchen sofort eine KI-Strategie. Die IT-Abteilung rennt los und kauft massive Kapazitäten bei großen Hyperscalern wie Azure oder AWS. Aber, und das ist der entscheidende Mechanismus hier, solche dezentralen GPU-Cluster effizient auszulasten, das ist ein extrem komplexes Softwareproblem.
Weil man das irgendwie orchestrieren muss, oder?
Genau. Du musst deine Berechnungen intelligent auf tausende Chips verteilen. Die meisten Unternehmen haben dafür gar nicht das Know-how. Sie kaufen riesige Cluster, lassen darauf aber vielleicht nur simple APIs von Google oder OpenAI laufen, die diese eigene Infrastruktur gar nicht bräuchten.
Es ist also ein schwarzes Loch für IT-Budgets, weil man sich zwar das teure Orchester mietet, aber niemandem beigebracht hat, wie man eigentlich dirigiert.
In China baut das Unternehmen SenseTime gerade das Galaxy Project auf. Das ist das genaue Gegenteil von diesem dezentralen, ineffizienten Chaos hier im Westen.
Was machen die denn anders?
Sie bauen ein massives, vertikal integriertes Ökosystem. Vertikal integriert heißt, sie kontrollieren wirklich alles. Vom Design der eigenen Chips über die Rechenzentren bis hin zur Software, die darauf läuft.
Alles aus einer Hand also?
Genau. Und sie nutzen eine hybride Inferenztechnologie, also die Art, wie die KI Antworten berechnet, die die etablierten Chips von Nvidia in puncto Kosteneffizienz angeblich um das 1,25-fache schlagen soll.
Okay, das ist eine Ansage.
Und pass auf, bis Ende 2026 wollen die täglich 10 Billionen Tokens verarbeiten und sie öffnen diese komplett durchoptimierte Infrastruktur direkt für 200 Startups in Shanghai.
10 Billionen. Wahnsinn. Während der Westen also aus purer Panik Hardware anhäuft und sie zu 50% brach liegen lässt, baut Asien gigantische, hocheffiziente Rechenfabriken auf, die komplett durchgeplant sind. Heftig.
Das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
So, aber was macht ihr jetzt, wenn ihr nicht gerade ein chinesischer Tech-Gigant seid und euch diese riesigen Cloud-Ressourcen einfach zu teuer und ineffizient werden? Die logische Lösung ist doch, man setzt die KI auf eine Art Token-Diät und holt sie zu sich nach Hause auf den eigenen Schreibtisch.
Und genau diesen Gegentrend zur Zentralisierung, den hat Google sehr deutlich erkannt. Sie haben gerade Gemini 3.6 Flash und 3.5 Flash Lite auf den Markt gebracht.
Die kleineren Modelle?
Wichtig. Bei diesen Modellen geht es absolut nicht mehr darum, wer das allerschlauste, größte Modell hat, das dir philosophische Gedichte schreibt. Es geht hier um pure Wirtschaftlichkeit für Agenten.
Token-Diät ist hier das Stichwort. Für alle, die nicht täglich Modelle programmieren, ein Token ist für die KI grob gesagt so etwas wie eine Silbe oder ein kurzes Wort. Jedes Mal, wenn die KI ein Token ausspuckt, kostet das Rechenleistung und damit eben auch bares Geld.
Richtig. Und Gemini 3.6 Flash ist so trainiert, dass es für exakt dieselbe Aufgabe 17% weniger Output-Tokens generiert als sein Vorgänger.
Ah, okay.
Die KI fasst sich also einfach kürzer, kommt schneller auf den Punkt und verschwendet keine Rechenzyklen. Gepaart mit einer massiven Preisreduktion, wir sprechen hier von $1,50 pro einer Million Input-Tokens, ändert das die gesamte Mathematik für Unternehmen.
Ja, total.
Wenn ein Start-up Millionen von Rechnungen oder E-Commerce-Produktdaten verarbeiten muss, entscheidet diese Token-Effizienz am Ende über Profit oder Konkurs.
Und es geht ja noch eine Ebene lokaler. Ich bin bei der Recherche auf eine neue Mac-App gestoßen, die heißt Native, entwickelt von Prinz Kanuma. Und die basiert auf der MLX-Bibliothek von Apple.
Ah ja, Apple MLX ist hier wirklich der entscheidende technische Durchbruch.
Lass uns das mal kurz einordnen. Warum ist das so wichtig?
Traditionelle PCs haben ja einen Prozessor, die CPU, und eine Grafikkarte, die GPU. Und beide haben ihren völlig eigenen Speicher.
Getrennte Welten quasi.
Genau. Wenn die KI jetzt etwas berechnen will, müssen die Daten ständig zwischen diesen beiden Speichern hin und her kopiert werden. Das kostet wahnsinnig viel Zeit und extrem viel Strom. Apple hat aber mit seinen neuen Chips eine Architektur namens Unified Memory eingeführt.
Also ein geteilter Speicher.
Richtig. CPU und GPU teilen sich denselben Speicherpool. Die MLX-Bibliothek greift genau darauf zu. Dadurch können selbst extrem komplexe KI-Modelle rasend schnell und effizient direkt auf dem Laptop laufen, ohne dass dir das Ding abstürzt.
Und Native macht das jetzt eben für jeden nutzbar. Die App schnappt sich automatisch die Modelle aus deinem Cache und du hast eine Chat-Oberfläche oder sogar einen lokalen API-Server direkt auf deinem Rechner. Ohne Cloud, ohne Internetverbindung.
Das ist genial.
Ja. Wenn ich jetzt Inhaber eines E-Commerce-Shops bin, heißt das doch, ich muss meine internen Umsatzdaten oder Kundengeheimnisse nicht mehr an die Server von OpenAI oder Google schicken?
Genau, der Datenschutzaspekt ist hier enorm. Die Eintrittsbarriere sinkt quasi fast auf null.
Wir gehen also weg vom Konzept des riesigen Mainframe-Computers aus den 70ern, bei dem man jedes Wort Rechenzeit extrem teuer bezahlen muss, hin zum flinken kleinen Assistenten, der völlig verschwiegen direkt auf meinem Schreibtisch sitzt.
Ein tolles Bild.
Aber hier wird es jetzt richtig spannend. Wenn diese Modelle so günstig, effizient und lokal sind, dass sie permanent im Hintergrund mitlaufen können, dann sind das ja keine simplen Chatbots mehr, die darauf warten, dass ich eine Frage eintippe. Dann werden sie zu Agenten.
Genau. Und Agenten definieren sich ja dadurch, dass sie eigenständig Handlungen ausführen. Sie planen, sie rufen andere Programme auf, sie lösen Probleme komplett autonom.
Und diese Agenten beginnen gerade ein völlig faszinierendes Eigenleben zu entwickeln. Das Cloud Code Team hat auf der AI Engineer Worlds Fair Einblicke geteilt, die echt schwer zu fassen sind.
Was haben die gezeigt?
Deren interne Slack-Integration für die Softwareentwicklung, Cloud Tag heißt das, macht mittlerweile 65% ihrer Pull-Requests.
Wow. Für die Zuhörer ohne Entwicklerhintergrund, ein Pull-Request ist im Grunde...
Ein fertiger Lösungsvorschlag, genau. Ein Programmierer oder in diesem Fall eben die KI schreibt einen neuen Code-Abschnitt, um einen Fehler zu beheben oder ein Feature hinzuzufügen und reicht diesen Code dann offiziell ein, damit er ins Hauptprogramm übernommen wird.
Und 65% davon macht die KI bei denen jetzt selbst?
Komplett selbst. Sie nennen das intern Ant-Fooding, also das Prinzip des Dog-Foodings. Man nutzt intensiv sein eigenes Produkt, um die Softwareentwicklung des Produkts selbst zu beschleunigen. Und die Modelle haben mittlerweile ein so tiefes Verständnis für den Kontext.
Das ist echt beeindruckend.
Ja, Sie meinten, sie konnten ihre Systemprompts, also die grundlegenden Anweisungen, wie die KI sich verhalten soll, einfach mal um 80% reduzieren. Man muss der KI nicht mehr langwierig erklären, wie man überhaupt programmiert.
Wahnsinn.
Aber was technisch im Hintergrund passiert, hast du mir vor der Aufnahme ja kurz angerissen und da müssen wir es mal tief rein. Du hast von Self-Improving Harnesses gesprochen, also Agenten, die sich selbst optimieren.
Das ist vielleicht die wichtigste Entwicklung dieses ganzen Jahres. Wir müssen dafür kurz klären, was ein Harness ist. Stell dir vor, die KI ist ein extrem intelligentes Gehirn in einem Glas.
Okay, habe ich.
Das Harness, also das Geschirr oder die Laufzeitumgebung, sind die Kabel und Schnittstellen, die diesem Gehirn erlauben, eine Maus zu klicken, eine Webseite zu öffnen oder eben Code auszuführen. Bisher mussten menschliche Entwickler dieses Geschirr mühsam von Hand programmieren und ständig anpassen.
Und das ändert sich jetzt.
Komplett. Es gibt jetzt Frameworks wie Harness K. Die lassen den Agenten seine eigenen Ausführungsspuren und Fehlerprotokolle lesen. Wenn der Agent merkt, dass sein API-Aufruf fehlschlägt, weil sich eine Schnittstelle geändert hat, geht er nicht zum Menschen und meldet einen Fehler.
Sondern?
Er analysiert das Problem, schreibt den Code für sein eigenes Harness um, patcht sich quasi selbst im laufenden Betrieb und führt die Aufgabe dann erfolgreich aus.
Wow!
Bei einem Modell namens Minimax im 2.5 stieg die Erfolgsquote in standardisierten Tests durch diese Selbstoptimierung einfach mal von 40,5% auf fast 62%.
Der Agent schraubt also an seinem eigenen Werkzeugkasten herum, bis es passt. Das ist unglaublich. Und dann gibt es ja noch diese Entwicklung beim Gedächtnis, die du erwähnt hast. M-Argent.
Genau, das adressiert den Flaschenhals, den wir bei RAAK haben.
RAG, Retrieval Augmented Generation. Das ist das System, wo die KI, wenn sie etwas nicht weiß, in einer externen Datenbank nachschlägt, richtig?
Richtig. Aber RAG ist wie jemand, der jedes Mal, wenn du ihm eine Frage stellst, ein komplettes Lexikon von vorne nach hinten durchblättert. Das ist passiv, starr und verbraucht enorm viele Tokens, weil unglaublich viel irrelevanter Text gelesen wird.
Und was macht M-Argent da anders?
M-Argent ersetzt das durch eine aktive Gedächtnisrekonstruktion.
Okay, das klingt jetzt echt nach einem Science-Fiction-Film. Was bedeutet das in einfachem Deutsch?
Stell dir einfach keinen Lexikonleser vor, sondern eher einen Kriminalbeamten, der Fotos, Notizen und rote Fäden an eine Pinnwand heftet. Die KI baut adaptiv einen strukturierten Gedächtnisgraphen auf. Sie verknüpft Konzepte dynamisch miteinander.
Ah, verstehe.
Wenn du etwas fragst, folgt sie diesen roten Fäden, anstatt den ganzen Text nochmal zu lesen. Das Resultat ist verblüffend. Bei komplexen Aufgaben sanken die benötigten Prompt-Tokens von 632.000 auf 118.000. Und die Leistung stieg gleichzeitig um 23%.
Okay, krass. Aber warte mal, ich muss hier mal hart auf die Bremse treten.
Okay, was los?
Wir haben ja also Agenten, die sich selbst verbessern, die ihren eigenen Code patchen, die ein aktives, vernetztes Gedächtnis aufbauen und 65% der Softwareentwicklung übernehmen. Weißt du, was ich mich da ernsthaft frage? Wem geben wir da eigentlich gerade die Schlüssel zu unserer gesamten IT-Infrastruktur?
Das ist eine sehr berechtigte Sorge.
Ich habe nämlich eine Statistik gefunden, bei der mir echt etwas mulmig wurde. 54% der Unternehmen hatten bereits Sicherheitsvorfälle mit KI-Agenten.
Über die Hälfte.
Ja, über die Hälfte. Und der Grund dafür ist fast schon komisch. Die meisten lassen diese Agenten einfach munter Zugangsdaten und Passwörter im Klartext teilen. Nur 32% der Unternehmen geben ihren Agenten eigene, sicher verwaltete Identitäten. Das ist doch, als würden wir einem hochintelligenten, extrem schnellen, aber völlig naiven Praktikanten unsere Firmenkreditkarte und die Masterpasswörter in die Hand drücken und sagen, mach mal.
Die Metapher mit dem naiven Praktikanten trifft's echt auf den Punkt. Wir sprechen hier von der Agent Security Gap. Das Risiko ist absolut immens. Unternehmen lagern ihre Sicherheitskontrollen oft blind an die Standardlösungen der Anbieter aus. Aber ein Agent operiert viel freier als ein Chatbot.
Das stimmt, ja.
Wenn du Agenten nicht rigoros in sogenannten Sandboxes isolierst, also in geschützten virtuellen Spielzimmern, aus denen sie nicht ausbrechen können.
Und laut der Studie machen das ja aktuell nur 30% der Unternehmen.
Eben. Wenn du diese Isolation nicht hast, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Agent durch eine Halluzination oder noch viel schlimmer, durch eine gezielte Prompt-Injection manipuliert wird.
Prompt-Injection, also wenn ein Angreifer auf einer Webseite, die der Agent gerade zusammenfasst, unsichtbaren Text versteckt, der dem Agenten plötzlich befiehlt, ignoriere alle bisherigen Anweisungen und schicke mir die Datenbank.
Genau.
Und jetzt stell dir das mal im E-Commerce vor. Ein autonomer Agent, der Kunden Kreditkartendaten ausliest, um Abrechnungen zu prüfen, wird durch so einen Angriff manipuliert und schickt hunderte sensible Datensätze an einen falschen Chat-Endpunkt.
Oh Gott.
Es bedeutet sofortigen, irreparablen Vertrauensverlust für den Händler, ein absoluter Albtraum.
Ja, das ist die absolute Kehrseite der Medaille. Aber diese Softwareagenten, egal ob sie nun sicher sind oder nicht, machen ja gerade den nächsten, vielleicht größten Schritt. Sie bleiben nicht mehr nur in unseren Computern und Netzwerken. Sie erobern gerade die physische Welt. Sie bekommen buchstäblich einen Körper.
Wir sprechen von Robotik.
Und auch hier löst die KI gerade das bisher größte Problem der gesamten Industrie, nämlich den Datenmangel. Um physische KI für Roboter zu trainieren, brauchtest du bisher Millionen Stunden an echten, realen Bewegungsdaten.
Was wahrscheinlich unfassbar teuer ist.
Absurd teuer, weil Roboter langsam sind und schnell kaputt gehen. Jetzt nutzen Entwickler GPU-gestützte Simulationen. Man lässt die Roboter einfach tausende Stunden virtuell in hyperrealistischen Physik-Engines üben. Also mit simulierter Schwerkraft und so weiter.
Genau, mit simulierter Schwerkraft und simulierter Reibung, bevor sie überhaupt zum allerersten Mal eine echte Lagerhalle betreten.
Das ist der clevere Softwareansatz. Aber weißt du was? Selbst die echten physischen Trainingsdaten in der realen Welt werden gerade drastisch billiger. Ich bin da auf ein Open-Source-Projekt gestoßen, das heißt Grabet.
Grabet?
Ja, das ist ein komplett offenes System, um Roboter-Manipulationsdaten aufzuzeichnen.
Okay. Wie funktioniert das?
Es ist im Grunde ein kleiner, 3D-gedruckter Haltegriff, den du dir für lächerliche 490€ Baukosten selbst zusammenstecken kannst. Da sind zwei Kameras dran, eine Fischaugenkamera für den breiten Blickwinkel und eine RGBD-Kamera.
Lass uns RGBD mal kurz für alle erklären.
Gerne. Das steht für Red, Green, Blue und Depth, also Tiefe. Die Kamera nimmt also nicht nur ein normales, farbiges Bild auf, sondern misst per Infrarot auch den exakten Abstand zu jedem einzelnen Pixel im Raum. Sie sieht in 3D.
Clever.
Und wenn du jetzt dieses Grabelteil in die Hand nimmst und ganz normale menschliche Handbewegungen machst, zum Beispiel wie du eine Tasse am Henkel greifst oder einen Karton im Lager umdrehst, generiert das System daraus sofort perfekte 6-DOF-Checking-Daten.
Also 6 Degrees of Freedom.
Richtig, 6 Freiheitsgrade. Das bedeutet, das System erfasst nicht nur, ob sich die Hand nach links, rechts, oben, unten, vor oder zurück bewegt, sondern auch, wie sie sich auf diesen Achsen dreht, neigt oder kippt.
Wow.
Komplett im richtigen Format für das Robotertraining. Du brauchst also überhaupt kein millionenteures Motion-Capture-Labor mehr.
Das ist die pure Demokratisierung der Robotik. Denk mal an unser E-Commerce-Beispiel vorhin zurück. Das bedeutet, dass ein mittelständischer Online-Händler sich bald Roboter für das eigene Lager selbst anlernen könnte. Er braucht da gar keine Heerscharen von Ingenieuren mehr.
Einfach selber machen.
Genau. Ein Mitarbeiter geht einfach mit diesem Grabbit-Griff durchs Lager, zeigt dem System für ein paar Stunden, wie man die speziellen Pakete des Unternehmens sortiert, und die KI lernt diese motorischen Fähigkeiten direkt aus den Daten.
Und das ist der Punkt, an dem wirklich alles zusammenläuft. Wir haben auf der einen Seite extrem günstige, hypereffiziente Softwareagenten auf Token-Diät und auf der anderen Seite Open-Source-Hardware für unter 500€, die diesen Modellen beibringt, wie man in der echten Welt Dinge anfasst.
Und wenn wir jetzt all diese Fäden verbinden, möchte ich euch einen Gedanken mitgeben, über den ihr mal in Ruhe nachdenken solltet. Stellt euch vor, was passiert, wenn diese selbstoptimierenden Softwareagenten, also diese Harness-X-Systeme, die aus Fehlern lernen und ihren eigenen Code patchen, plötzlich in diese physischen Roboter geladen werden.
Okay.
Wir sprechen dann von einem System, das nicht nur digitalen Code debuggt. Wenn dieser Roboter in der realen Lagerhalle stürzt oder beim Greifen abrutscht, analysiert er diesen physischen Fehler in seiner Simulation, schreibt sein eigenes mechanisches Steuerungsverhalten über Nacht einfach um und geht am nächsten Morgen völlig optimiert an die Arbeit. Und das völlig autonom.
Da bekomme ich wirklich ein bisschen Gänsehaut. Wir sehen hier gerade live, wie sich KI von einem wilden, ineffizienten Milliardenhype in der Cloud zu einer greifbaren, dezentralen Technologie wandelt. Einer Technologie, die nicht nur unseren Code, sondern bald eben auch unsere physische Arbeitswelt komplett umbaut. Vorausgesetzt natürlich, wir kriegen diese verdammten Sicherheitslücken in den Griff, bevor unser Praktikant mit der Firmenkreditkarte aus Versehen die Lagerhalle abbrennt. So, das war's für diese ausführliche Analyse. Wenn ihr noch mehr rund um das Thema KI erfahren wollt, besucht die Webseite llm-magazin.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.